Ja, ich hoffe, Sie hatten eine gute Mittagspause und wir können gestärkt weitergehen. Bevor wir zum Thema des schöpferischen Menschen kommen, gibt es vom Vormittag her noch irgendetwas, was dringend noch nachzufragen oder angesprochen werden möchte? Bitte.
In der Zentralisationstendenz, ja. Da gibt es ja noch so die Gegenkraft oder Ich-Abwehr dagegen. Wie ordnen Sie das hier ein und wie gehen Sie dann körperlich damit um?
Ja. Neumann beschreibt die Zentroversionstendenz als die grundlegendere Kraft. Das heißt, die Kraft, die an sich ja die ganzen Stadien der Bewusstseinsentwicklung hervorbringt und uns überhaupt ermöglicht, dass wir diesen ganzen Individuationsweg gehen können. Und natürlich gibt es immer wieder auch Ich-Kräfte, sage ich einmal, und vor allem bei einem, wie Neumann das nennt, erstarrten Ich oder bei einem Ich, das sich das oft auch, wie wir es am Vormittag beschrieben haben, in Ängsten sich befindet, das dann eben sich auch gegen die Zentroversion, eigentlich gegen das Leben stellt, beziehungsweise gegen die eigene Kraft und die eigene Grundtendenz zur psychischen Entwicklung und Ganzwerdung. Und da ist natürlich, wir kennen das ja auch in einem therapeutischen Kontext mit dem Thema des Widerstandes und mit der Frage des Umgangs mit dem Widerstand, da ist natürlich auch noch einmal erstens zu klären, überhaupt, woher das kommt, ob das ein grundsätzliches Verweigern ist von Entwicklung, da geht es um die Motivation des Klienten überhaupt. Wenn ich spüre, dass der, wie manche werden von, es gibt auch Männer, die von ihren Frauen zur Therapie geschickt werden zum Beispiel, die schicke ich wieder nach Hause, weil ich sage, entweder sie sind selber bereit, sich einzulassen oder sie sind eben noch nicht bereit, eben wirklich sich auf einen inneren Veränderungsprozess einzulassen. Das heißt, es braucht immer auch, gerade in unserer Arbeit, die grundlegende Bereitschaft, sich auch auf Handlungsprozesse einzulassen. Das ist aber noch einmal was anderes, als wenn während der Therapie dann Widerstände auftauchen, die natürlich oft auch gerechtfertigt sein können und wo wir genau hinschauen müssen, wo die Hemmung ist, wo die Blockade ist. Weil genau auch diese Blockade und diese Störung des weiteren therapeutischen Verlaufes ist ja oft archetypisch begründet. Und wir können genau hinschauen, bei welchem Thema kommt dieser Widerstand. Und meistens verbirgt sich ja auch ein Komplex dahinter, der eben dann uns bewusst macht, um welches Thema es sich handelt, wo dieser Klient dann doch sich nicht einlassen möchte. Und wo wir dann natürlich auch oft etwas mehr Zeit brauchen, um noch einmal von verschiedenen Seiten her dieses Thema zu bearbeiten, um den Menschen auch mehr den Raum zu öffnen für die Bereitschaft, sich einzulassen, was natürlich auch mit einer positiven Übertragung zusammenhängt. Das heißt, es braucht immer, gerade am Anfang, auch eine grundlegende, Neumann würde sagen, auch positiv mütterliche Seite, auch männlicher Therapeuten, die eine positive Übertragung in diesem Sinne auch leisten müssen als Vorgabe, und damit schon eine grundsätzliche vertrauensbildende Maßnahme, die es erst ermöglicht, dass die Menschen auch, gerade wo es dann um schwierigere Prozesse geht, sich auch wirklich einlassen können. Und das ist natürlich dann wieder individuell sehr verschieden, da müssen wir genau hinschauen. Und das hängt dann oft genau mit diesen Themen zusammen, wo dann die Blockade auftaucht. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht. Danke. Gut, gibt es sonst noch im Moment was? Bitte.
Der Begriff des Selbst von Neumann, der ist mir einfühlbar, aber irgendwie habe ich das tatsächlich ein Stück weit von dem von Jung unterscheide. Also weil Sie so beschrieben haben, dass das Selbst sich gleitet in den Archetyp und der Jung ja auch vom Archetyp des Selbst spricht, aber der Neumann, in dem was er schreibt, geht er da irgendwie schon.
Geht noch weiter, er erweitert das Jungsche Konzept in mehrfacher Hinsicht. Und zwar eben gerade genau das, was Sie sagen. Das heißt, das Selbst möchte er nicht einfach nur als Archetyp bezeichnen. Obwohl Jung ja das tut und obwohl aus der Jungschen Sicht das ja auch so gebräuchlich ist, ist es doch so, dass das Selbst, wenn es ein Archetyp ist, dann ein hervorgehobener Archetyp, der über dem Archetypischen hinaus, über das Archetypische hinausgeht. Viel deutlicher, oder wenn Sie da sich einlesen möchten, kann ich Ihnen den Eranos-Vortrag Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen von 1952 empfehlen, wo Neumann diese drei Ebenen, Ich-Bewusstsein, Archetyp und Selbst, drei Ebenen von Felderfahrung zuordnet. Dem Bewusstseinsfeld, dem archetypischen Feld und dem Selbstfeld. Und damit in eine ganz andere oder in eine, ich will nicht sagen andere, aber zumindest erweiterte und erneuerte Sicht der Jungschen Begriffe kommt. Und das gibt uns noch einmal, gerade auch bei Prozessen, die auch im Archetypischen sehr stark wirksam sind, eine für mich persönlich hilfreichere Sicht auf diese Prozesse. Weil dann das Selbst wirklich so wie bei diesem schönen Bild, dass die Archetypen sozusagen als Verkleidungen dieses Selbst erscheinen, in einer ganz anderen Dimension wirksam wird und seine Position, die Position des Selbst, eine viel bedeutsamere wird, nämlich die, die ihm zukommt, meines Erachtens, als wenn wir es nur als ein Archetyp von vielen anderen in eine Reihe stellen. Das wird dem nicht gerecht und das entspricht meines Erachtens auch nicht dem, was Jung eigentlich gemeint hat. Ich weiß nicht, ob das für Sie ausreicht. Aber eben in diesem Eranos-Vortrag ist es sehr spannend, wie Neumann von den Jungschen Begriffen ausgeht und diese noch einmal erweitert in Richtung auch der Feldtheorie des Psychischen, wo nämlich dann auch diese Erfahrungen von Ich-Bewusstsein, von Archetyp und von Selbst nicht nur als innerpsychische Erfahrung bewusst werden, sondern eben auch als transgressive Erfahrungen, wie er das nennt. Das heißt Erfahrungen, die innen und außen überschreiten und wo wir dann auch die verschiedenen Synchronizitätsphänomene, die C.G. Jung beschrieben hat, noch einmal ganz neu verstehen lernen. Dass eben die Psyche nicht nur dort endet, wo sozusagen meine Haut aufhört, sondern die Psyche letztlich ein energetisches Feld ist, in dem ich mich dauernd bewege. Und damit nicht nur innerpsychisch, sondern auch eine Felderfahrung darstellt, die sogar eben in diesen drei Schichtungen noch einmal zu verschiedenen Phänomenen führt, die dann erst auch im Sinne der Individuation neu integrierbar werden. Eben in diesen drei Ebenen von Bewusstseinsfeld, archetypischem Feld und Selbstfeld. Und dadurch bekommt das Selbst noch einmal eine ganz andere Position, die meines Erachtens auch wichtig ist, um auch diese Sicht dieses Prozesses verstehen zu können. Bitte. Gut, ja, da gäbe es natürlich noch vieles. Ich gehe an der Stelle doch schon weiter. Wir werden heute auch noch nach dem ersten Teil noch Zeit haben für einen Austausch und morgen auch noch eine ganze Stunde Zeit haben, um Fragen zu stellen. Bitte, wenn Fragen auftauchen, sich aufzuschreiben, diese Fragen, dass wir danach auch gleich ins Gespräch einsteigen können. Beginnen wir nun mit dem Buch Der schöpferische Mensch von Erich Neumann, das 1959 zum ersten Mal erschienen ist und zu dem ich grundsätzlich sagen kann, dass Neumann selber für mich einer der schöpferischsten Menschen ist, den ich je erlebt habe in seinen Schriften und in dem, was er uns hinterlassen hat. Er selber hat ja, allein wenn man denkt, der Neumann ist ja schon im 56. Lebensjahr verstorben, 30 Jahre sozusagen weniger alt geworden als C.G. Jung und hat ein Gesamtwerk hinterlassen, das nahezu dem Umfang von C.G. Jung gleicht. Also wir können uns da vorstellen, wie viel er auch intensiv gearbeitet hat. Er schreibt einmal in einem Brief an C.G. Jung, Sie können sich gar nicht vorstellen, in welcher Papierhölle ich mich hier befinde, was er an Schriften und auch noch bis heute unveröffentlichten Manuskripten geschrieben hat. Das ist also vom Umfang ungefähr dem, was C.G. Jungs Gesamtwerk ausmacht. Aber das eben mit 30 Jahre weniger Lebenszeit, muss man dazu sagen. Wenn er so alt geworden wäre wie C.G. Jung, dann wäre ich sehr gespannt gewesen, was da herausgekommen wäre. Aber ja, er hat uns vieles vermittelt, das jetzt schon auch so wertvoll ist und gerade C.G. Jung wertvoll ergänzt. Jung selber hat ihm ja im Vorwort zur Ursprungsgeschichte geschrieben, dass ihm sein Werk in hohem Maße willkommen ist, setzt es gerade an der Stelle an, wo er, C.G. Jung, angefangen hätte, wenn ihm ein zweites Leben beschert worden wäre. Das heißt, der Neumann ist sozusagen das zweite Leben von C.G. Jung, könnten wir salopp sagen. Und das finde ich nämlich auch so, dass er Begriffe, die Jung als erster sozusagen erforscht hat, dann aufgegriffen und weitergeführt und differenziert und in weitere Zusammenhänge gesetzt hat. Und deswegen ist für mich Neumann immer wieder wertvoll, als Ergänzung zu Jung zu lesen, um die Jungschen Begriffe noch einmal in einen weiteren Kontext zu setzen und Ansätze zu vermitteln, wie wir selber auch Anregungen bekommen, um weiterzugehen. Die Jungsche Psychologie kann sich ja mit Jung nicht erschöpfen, sondern will ja immer wieder auch in die Wandlung gehen, in die Erneuerung, in eine lebendige Form der tiefen Psychologie, die unserer Zeit gemäß ist. Also Neumann selber war selber ein großer schöpferischer Mensch. Nicht nur, dass er selber eben unglaublich viel auch Werke hervorgebracht hat, sondern auch von Jugend an hat er auch literarisch gearbeitet. Sein erstes Werk war, mit 16 Jahren hat er schon einen dicken Roman geschrieben mit dem Titel Der Anfang. Mit 21 hat er seinen ersten Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel Der Sonnensucher, 1926 in Berlin erschienen. Und so hat er, bevor er zu C.G. Jung kam, das war dann in seinem 28. Lebensjahr, hat er schon verschiedene Bücher veröffentlicht gehabt, unter anderem auch weitgehende Kommentare zu Kafka, vor allem literarische Bücher, und hat dann mit der Begegnung mit C.G. Jung, dann 1932, 33, seinen Fokus auf die analytische Psychologie gesetzt, und ab diesem Zeitpunkt sind dann die Bücher vor allem durch den Jungschen Ansatz mitgeprägt worden. Und da gab es dann ja in seinem Jungschen Werk eine Fülle von Büchern, die wir hier gar nicht aus Zeitnot bearbeiten können, die alle mit dem schöpferischen Menschen zu tun haben. Er hat ja über viele schöpferische Menschen geschrieben, beginnend von Leonardo da Vinci und der Mutterarchetyp, heißt ein Beitrag in diesem Buch Kunst und schöpferisches Unbewusstes. Oder er hat zwei Beiträge über Marc Chagall geschrieben. Er hat über Mozarts Zauberflöte eine ganz außerordentliche Schrift veröffentlicht, die in dem Buch zur Psychologie des Weiblichen nachzulesen ist. Er hat unter anderem Bücher veröffentlicht über die archetypische Welt Henry Moores, über die archetypische Symbolik seiner Skulpturen. Er hat Beiträge gebracht zum Thema das Schöpferische als Zentralproblem der Psychotherapie und hat auch in seinen Eranos-Vorträgen immer wieder das Schöpferische und die Kunst als wesentlichen Fokus mit berücksichtigt. Zum Beispiel den Eranos-Vortrag Kunst und Zeit und verschiedene andere. So ist auch in dem Buch Der schöpferische Mensch eine Sammlung von vier Eranos-Vorträgen enthalten, die dieses Thema in einer sehr vielschichtigen Weise behandeln. Dazu sind zu erwähnen von 1954 bis 1959 die Eranos-Vorträge Der schöpferische Mensch und die Wandlung, die Erfahrung der Einheitswirklichkeit, Der schöpferische Mensch und die große Erfahrung, Mensch und Sinn und Frieden als Symbol des Lebens. Diesen Vortrag Frieden als Symbol des Lebens werden wir heute den ersten Teil und morgen Vormittag den zweiten Teil in Originalton Erich Neumann hören können. Es ist das einzige Originaltondokument, das uns erhalten geblieben ist, da 1958 der Norddeutsche Rundfunk in Ascona die Eranos-Tagungen damals aufgenommen hat und ich über den Norddeutschen Rundfunk diese Aufnahme bekommen konnte, wo wir den kompletten Eranos-Vortrag jeweils also zwei Stunden geht das fast, miteinander durchgehen können und einmal so auch aus der Unmittelbarkeit seines Wortes heraus uns auf diese Themen einlassen können. Ich selber habe dieses Buch im Fischer Verlag 1995 schon herausgegeben und eingeleitet und darf als kleine Einleitung einfach meine damalige Einleitung voranstellen. Wie nie zuvor in der Geschichte sind wir heute vor allem durch die Medien und das Internet mit einer bis in den persönlichen Lebensraum reichenden transpersonalen Wirklichkeit konfrontiert. Gerade dieses Erfasstwerden vom Transpersonalen macht auch den schöpferischen Menschen aus. Und so sind wir heute alle aufgefordert, mit diesen Transpersonalen schöpferisch umzugehen. Hier weist uns Erich Neumann einen Weg, der uns den gemeinsamen Wurzelgrund einer einheitlichen, innen und außen umfassenden Wirklichkeit bewusst machen kann, aus dem heraus in neuer, ganzheitlicher Weise die Meisterung der inneren wie der äußeren Welt gelingen kann. Diese neue Wirklichkeitserfahrung des Menschen und seines in der Weltseins ergibt sich aus einer Wandlung, die unsere aufgespaltene, gegensätzliche Bewusstseinswelt durch Verbindung mit der ihr zugrunde liegenden symbolischen Wirklichkeit zu neuer Einheit verhilft. Erich Neumann betont, dass in dem Verständnis des Zusammenhanges des Schöpferischen mit der symbolischen Wirklichkeit der Schlüssel für die Einsicht in das Wesen nicht nur des Menschen, sondern auch der Welt liegt. Die 5 erweiterten Eranos-Vorträge, die im vorliegenden Band zusammengefasst sind, hat Erich Neumann um seinen Aufsatz über Georg Trakl, diesem expressionistischen Dichter, ergänzt. Darin verdeutlicht er an einem konkreten Beispiel den in jedem schöpferischen Prozess sichtbaren Zusammenhang von Personalem und Transpersonalem. Er schreibt hier vor allem über die Schwesterbeziehung von Trakl, insbesondere auch in Bezug auf seine Anima. Und er zeigt, wie Trakl durch diese Anima-Erfahrung in sich die Gedichte, die er hervorgebracht hat, auch mit geschöpft hat. Wir finden ja, auch Neumann bezieht sich da einmal darauf, dass die Stufen der Anima-Entwicklung beim Manne beziehungsweise die Stufen der Animus-Entwicklung bei der Frau oft gerade über die Geschwister laufen. Das heißt, beim Mann ist es oft so, dass die erste Anima, das erste Frauenbild, die eigene Mutter darstellt. Wenn eine Schwester da ist, geschieht diese Anima-Wandlung meistens dann vom Mutter- ins Schwesternbild und dann erst sozusagen in ein außerfamiliär Weibliches, in eine konkrete Partnerin, in die konkrete Frau. Also wir sehen hier diese 3 Stufen vom Mutterbild, sozusagen das alte Weibliche, über das Schwesternbild, das Weibliche aus der gleichen Generation, hin zum außerfamiliär Weiblichen der Partnerin oder Frau. Genauso umgekehrt bei der Frau, das Animusbild, das sich vom Vaterbild ablöst in das Bruderbild bis hin zum Partnerbild. Ich finde das eine wertvolle, einfache und doch gut überschaubare Variante der Möglichkeit, Anima und Animus in diesen 3 Wandlungsstufen darzustellen. Und darauf bezieht sich Neumann auch in diesem Beitrag über Georg Trakl. Die hier versammelten Schriften zwischen 1954 und 1959 entstanden, geben uns eine über ihre Zeit hinausweisende Grundlage für das Verständnis sowohl der allgemeinen als auch der konkreten Wirklichkeit des Schöpferischen in jedem Menschen. Auch versteht Erich Neumann seine Arbeiten als Beiträge zur Erweiterung der Begriffe und Ansätze der analytischen Psychologie C.G. Jungs. Die von ihm im Eranos-Vortrag Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen 1952 formulierten Einsichten über neue Ansätze zu einer Theorie des Psychischen, ein metapsychologischer Versuch, wie er das nennt, werden hier weiter ausgearbeitet und am Beispiel des schöpferischen Menschen erläutert. Dazu gehört auch eine umfassendere Darstellung über das Wesen des Archetypischen und über den Begriff Einheitswirklichkeit. Der Autor bemüht sich für weitere notwendige Begriffsbildungen, wie zum Beispiel den des Automorphismus im Unterschied zum Narzissmus, um wesentliche Zusammenhänge wie auch Unterschiede zur Psychoanalyse zu klären. Diese bereits in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, aber vor allem in seiner Schrift Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung angestrebte Klärung der Grundanschauungen der beiden tiefenpsychologischen Richtungen wird hier für den schöpferischen Prozess weitergeführt. Der Autor kritisiert die Psychoanalyse dort, wo sie versucht, das Schöpferische aus einem konstitutionellen Defizit abzuleiten und sie als Fixierung an die Kindheit und an ein vorwissenschaftliches Stadium abwertet. Gerade angesichts der Offenheit und von der Einheitserfahrung des Kindes ausgehend, erklärt Erich Neumann, ich zitiere, wenn man begreift, was es bedeutet, eine derartige Einheit von Transpersonalem und Personalem, in welcher Ich und Menschheit, kindliche Welt und menschliche Vorwelt noch eines sind, zu erfahren, muss man sich fragen, wie ist es möglich, welche Wege und Anstrengungen bedarf es, um diese Grunderfahrung überwinden und vergessen zu können, wie das dem Durchschnittsmenschen mit Hilfe der Kulturerziehung gelingt. Nicht aber, warum ist der schöpferische Mensch an diese Zeit und ihre Erfahrung fixiert, wie es oft die Psychoanalyse in Frage stellt. Neumann weiter: Im Brunnen der Kindheit haben die großen Bilder der Archetypen sich erstmalig gespiegelt und ruhen in ihm, bis wir über den Brunnenrand in uns gebeugt uns einmal ihrer erinnern und sie in ihrem Unverändertsein wieder erblicken. Den schöpferischen Menschen aber lassen die Erfahrungen der Einheitswirklichkeit von Kindheit an nicht mehr los. Und so kehrt er immer wieder zu den großen hieroglyphischen Bildern des archetypischen Daseins zurück. Soweit Neumann zum schöpferischen Menschen. Nehmen wir aus diesem Werk Der schöpferische Mensch nun den Eranos-Vortrag Frieden als Symbol des Lebens heraus. Ich habe hier noch von der Zeitschrift Psychologie Heute, von damals 1995, wo ich diesen Band herausgeben konnte, einen Beitrag über dieses Werk, wo der Autor Horia Krijan schreibt, Neumann scheut sich auch nicht, aus kulturpsychologischer Sicht die ewige Frage nach Sinn der menschlichen Existenz zu untersuchen und die Erfüllung des menschlichen Lebens in einem Frieden jenseits eines naiven Pazifismus zu lokalisieren. Im Fließgleichgewicht der Übereinstimmung mit dem eigenen Selbst und der Welt wird laut Neumann die paradoxe Evidenzerfahrung möglich, dass der Mensch lebendiger Ausdruck eines transpersonal ewig Seienden und zugleich hoch individualisierte Personalität ist. Der moderne abendländische Mensch, der nach dem Verlust der Einheitswirklichkeit in die Leere der Einsamkeit geraten ist, bleibt nach Neumann nicht chancenlos. Die Eigenlebendigkeit des Schöpferischen im Menschen wird auch in unserer Kultur die Heraufrufung der Einheitswirklichkeit auf höhere, bewusste Ebene möglich machen. Soweit ein Ausschnitt aus dieser Buchbesprechung aus Psychologie Heute von 1995 zu Neumanns Werk. An der Stelle lassen wir Neumann selber zu Wort kommen. Ich werde zurücktreten und dazu den ersten Teil aus dem Eranos-Vortrag Der Friede als Symbol des Lebens, Frieden als Symbol des Lebens, hier als CD zu hören bringen. Und wir werden dann noch Zeit haben darüber zu sprechen. Ich habe jetzt eine Lautstärke eingestellt, die ich hoffe, die auch bis hinten hörbar ist. Wenn es von der Lautstärke zu laut oder zu leise ist, bitte die Hand heben, dann können wir das noch einstellen. Sonst können wir, wenn Sie schon bereit sind, der erste Teil geht 53 Minuten, können wir uns auf diesen ersten Teil einlassen. Ich sehe, der Standby haben wir ausgeschaltet.
Was ist Frieden? Es scheint zunächst ein sehr aktuelles Thema zu sein. Ein Thema, das uns alle angeht in einer Zeit der Kriege, der Unruhen, der Umwälzungen und Revolutionen auf allen Gebieten des Lebens. Erst bei näherem Hinsehen, erst bei der eigentlichen Meditation dieses Themas, stellt es sich heraus, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was sei Frieden. Oder um mich vorsichtig auszudrücken, dass ich nur sehr selten weiß, was dieses Wort Frieden bedeutet. Die uns geläufige Auffassung ist die, in welcher das Wort Frieden im Gegensatz steht zum Krieg. Zunächst scheint es fast, als ob diese Auffassung die einzig mögliche sei. Aber wir müssen schon stutzig werden, wenn wir uns erinnern, dass die Sehnsucht nach Frieden etwas so allgemeinmenschliches ist, dass es nicht genügen kann, den Frieden nur als Gegensatz zum Krieg zu sehen. Das Wunschbild des Friedens, des künftigen Friedens, des ewigen Friedens, des himmlischen Friedens, scheint eine archetypische Hoffnung der Menschheit zu meinen. Das heißt, sich auf etwas Wesentliches in ihr zu beziehen, sodass es nicht ausreicht, Frieden als Pol eines Gegensatzpaares Krieg-Frieden zu erfassen. Vielleicht wird sich in unserer Betrachtung herausstellen, was die eigentliche Friedenssehnsucht der Menschheit meint. Möglicherweise würde es auch gelingen, dass Frieden nicht nur als Symbol von etwas für die Menschheit Wichtigem zu verstehen, sondern als etwas Wesenhafteres und Welthafteres. Unser Ausgangspunkt muss zunächst die Wunschvorstellung der Menschheit bleiben, die mit dem Wort Frieden verbunden ist. Frieden wird überaus häufig synonym mit Ruhe gebraucht. Aber die sprachlichen Zusammensetzungen mit dem Wort Frieden als Ruhe sind höchst zweideutiger Natur. Das heißt, neben einem tiefen und legitimen besteht auch ein illegitimer und verdächtiger Gebrauch des Wortes. Seinen Frieden machen, das kann der Ausdruck einer echten Entwicklung sein, obgleich auch hier, wenn wir die Sprache genau nehmen, das Problem des Machens zu erwägen bleibt. Aber seinen Frieden machen ist auch der Ausdruck jeden Kompromisslertums, jeden Ablassens legitimer Forderungen, jeder falschen Konzession. Wir sind dauernd und seit Jahrzehnten davon Zeuge, dass man auch mit dem Teufel und der Destruktion seinen Frieden machen kann, was in Wirklichkeit nur ein anderer Ausdruck dessen ist, dass man in Frieden gelassen sein oder in einem katastrophalen Sinne seinen Frieden haben will. Im Gegensatz zu diesem Friedenswillen, der ein Wille zum Rückzug und zu einer falschen Beruhigung ist, steht das seltsame Wort Jesus: Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Fraglos hat er dabei alles andere im Auge gehabt, als die grauenhafte wörtliche Erfüllung seiner Aussage und die Blutmeere jahrtausendelanger christlicher Kriege und Verfolgungen. Aber es ist gewiss, dass er sich mit diesem Satz einer menschlichen Tendenz entgegengestellt hat, die ihr Ziel darin sieht, in Frieden gelassen zu werden und dafür den Preis zu zahlen, seinen Frieden zu machen mit allem, was diesen falschen Frieden gefährdet. Hier wird, seinen Frieden und seine Ruhe haben wollen, zu der falschen Desinteressiertheit des Abständigen, der sich heraushalten will. Und doch erhebt sich die Frage, Distanz, Ruhe, Frieden, ja sogar sich herauszuhalten, ist es nicht ein höchstes Ideal der Weisheit? Wie lässt sich entscheiden, und lässt sich überhaupt entscheiden, was ein echtes und au-dessus de la mêlée stehen ist und was Fahnenflucht? Und wieder müssen wir uns besinnen. Was bedeutet eigentlich dieses militärische Wort Fahnenflucht? Die Fahne, die früher ein heiliges Symbol war und es in gewissem Sinne heute noch ist, die Fahne, auf die man schwört, für die man stirbt. Aber für wie viele Fahnen, Banner, Adler, Federbüsche und Standarten ist die Menschheit schon gestorben? Wie unendlich viel Teuflisches hat schon eingeführt in diese Symbole die Menschheit in die Verzweiflung und in den Tod getrieben? Und doch ist immer noch Fahnenflucht ein moralischer, kein militärischer Begriff und für etwas kämpfen, etwas verteidigen, sich nicht geschlagen geben und unzählige anderes mehr spricht in einer allgemein menschlichen, nicht nur militärischen Sprache zu uns. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, denn er ist ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer sein. Wie steht es also doch mit dem seinen Frieden haben, mit dem Frieden wollen der menschlichen Natur? Wenn Frieden der polare Gegensatz zu Krieg ist und diese beiden Pole das Leben bestimmen, das sich zwischen ihnen pendelnd abspielt, bedeutet der Wunsch nach Frieden etwas Unmögliches und Sinnloses. Er bedeutet das Festhalten wollen eines mit Notwendigkeit vorübergehenden und vergänglichen Zustandes. Anscheinend bringt nur das mit dem Leben, das heißt aber das mit dem im Kriege, in der Dialektik der Gegensätze sich abspielenden Leben zutiefst verbundene Leiden, den Menschen dazu, den Frieden zu wollen. Dann wäre aber der Wunsch nach Frieden identisch mit dem nach Stillstand und die Gleichung Frieden, Ruhe und Tod spielt allerdings innerhalb der Menschheit wirklich eine entscheidende Rolle. Was bedeutet diese Gleichung und der uns so selbstverständlich scheinende Wunsch Requiescat in Pace, er Ruhe in Frieden, mit dem wir den Toten in sein Grab legen? Auch hier, wie bei allen Fragen des Lebens und des Todes, scheiden sich die Menschen und man kann sehen, was für sie in Wirklichkeit bedeutsam ist und wofür sie sich oft genug im Gegensatz zu allen Ideologien und Bekenntnissen ihres Bewusstseins entschieden haben. So scheint für die meisten modernen Menschen Tod mit Ende, mit endgültiger Auflösung identisch zu sein. Das heißt, sie sind, ohne es zu wissen, Materialisten, für welche Leben und Seele mit dem Körper und seinem Bestehen identisch ist. In Frieden ruhen und tot sein heißt für sie in Wirklichkeit, es ist endlich aus. Sie fühlen sich müde und abgebraucht und haben von den Leiden und Enttäuschungen des Lebens und dem Lebenskampf genug. Diese Form des Wunschs nach Frieden ist an sich durchaus verständlich. Das Auffallende ist nur die Inkonsequenz und Unverbundenheit, in der sie zum Ganzen des Weltbildes des modernen Menschen und zu seinen ganz andersartigen angeblichen Glaubenshaltungen steht. Es ist auffällig, wie wenig die Konzeption eines Lebens nach dem Tode, welche alle Religionen vertreten, im modernen Menschen noch lebendig ist. Aber diese Tatsache ist verständlich, wenn wir die jahrtausendealten Vorstellungen von Himmel und Hölle mit dem Bewusstsein des modernen Menschen konfrontieren. Die Auffassung von der Gottheit, von der Seele und vom Fortleben nach dem Tode sind nicht voneinander zu lösen. Und der Untergang des einen Sternbildes unter unserem Horizont ist mit dem eines ganzen Sternenhimmels verbunden. Der messianische Zustand nach dem jüngsten Gericht und die Erlösung als Wunscherfüllung, ob diese nun im reinen Anschauen Gottes, dem auf eine höhere Ebene projizierten Genuss irdischer Wünsche, dem wohltätigen Anblick leidender Unerlöster oder dergleichen mehr bestehe, der Einwand der Langeweile, der sich für den modernen Menschen bei dieser Vorstellung erhebt, ist, so scheint mir, alles andere als zynisch. In Wirklichkeit ist er der Ausdruck dessen, dass für den Menschen Glück weder mit Genuss, noch mit passivem Anschauen, noch mit Frieden in diesem Sinne identisch ist und dass es ohne Gegensatz nicht nur kein Leben, sondern auch keine Freude und keine Erlösung gibt, die nur dann wirklich vorhanden ist, wenn sie von etwas erlöst, das gleichzeitig erfahrbar bleibt. Wenn aber für den modernen Menschen auch die theologische Vorstellung von einem Leben nach dem Tode nicht mehr gültig ist, und für ihn Tod mit Frieden und mit Aufhören des Lebens und Leben mit Lebenskampf identisch ist, warum ist dann seine Furcht vor dem Tode so groß? Warum ist die menschliche Seele so wenig bereit, sich ihre Todesangst durch das uralte und schlagende Argument der Materialisten und Rationalisten nehmen zu lassen, das sagt, es sei nichts zu fürchten, denn es existiere gar nichts mehr, was Furcht zu empfinden imstande sei. So bedeutet, am Leben hängen, das Leben lieben und den Tod und seinen Frieden aufschieben zu wollen, also doch, dass die menschliche Seele ihrer Natur nach den Krieg als Vater aller Dinge anzunehmen und sich in das Leben und den mit ihm identischen Kampf hineinzustellen bereit ist und dass der Lebenstrieb und Lebenswille in einem höheren Sinne die Bereitschaft in sich einschließt, den Kampf aufzunehmen und ein Kämpfer zu sein. Wenn man der Etymologie des Wortes Frieden im Deutschen nachgeht, muss man befremdlicherweise feststellen, dass es ursprünglich wenigstens fraglos nur eine eingeengte Bedeutung besitzt. Für diejenigen, für welche das Wort Frieden etwas Universales und Allgemeines, die über den Menschen hinausgehendes in sich schließt, ist es fast enttäuschend, aber auch aufschlussreich, dass Frieden mit frei, Freund und mit frei in der Bedeutung Liebe zusammenhängt. Das heißt, Frieden ist das, was zu einem gehört und zu schonen ist. Freunde sind die Freien im Gegensatz zu den fremden Sklaven und mit diesen Freunden allein, die man liebt, frei und Freien kommen vom gleichen Stamm, lebt man in Frieden. Es scheint hier, wie so oft im Biologischen, als ob das Friedensgebiet nur das Territorium der Zugehörigkeit sei, das aus der an sich feindlichen Welt, in welcher Krieg und Kriegsrecht herrschen, herausgeschnitten ist. Wenn wir uns nun dem Symbol des Friedens zu nähern suchen, in dem Frieden mehr bedeutet als Abwesenheit von Krieg, Konflikt und Unruhe, stoßen wir auf die Bedeutung des Friedens im Sinne von Concordia, als eines Ausgleichs von Gegensätzen. Eine solche, allen Gegensätzen übergeordnete Einheit als Frieden erscheint aber in einer keineswegs mehr einfach mit Ruhe zu identifizierenden Bedeutung. Dieser, wenn man so sagen darf, lebendige Frieden, ist als dem Leben zugehörig in dauernder Bewegtheit. Er ist als Zustand gleichzeitig eine Leistung, in welcher die Gegensätze zusammengehalten werden. Die Gefahr droht diesem lebendigen Frieden nicht etwa nur durch Krieg, Zerstörung und das mit ihr verbundene Chaos, sondern ebenso durch den toten Frieden, der Stagnation und Starre bedeutet. Und ebenso zu Chaos, Zerfall und Tod führen kann. Dieser lebendige Frieden bedeutet Eintracht, Gleichgewicht der Kräfte und Harmonie. Der beste, diesem Symbol entsprechende Begriff ist, so scheint mir, der biologische Begriff vom Fließ- oder dynamischen Gleichgewicht. Wie der Name deutlich macht, handelt es sich um einen Zustand, der keinen stationären Charakter hat, sondern das Gleichgewicht aufrechterhält, während dauernd Stoffe, aber auch Inhalte, Kräfte und Spannungen ab- und andere zuströmen. Diese ursprünglich für den Organismus, die Zelle und die Zellsysteme und für die Physik geprägte Begriff ist ebenso für den psychischen Bereich gültig, denn auch im psychischen existiert eine innere Regulation, welche das Fließgleichgewicht der Persönlichkeit und des psychischen Systems in einem lebendigen Frieden zusammenschließt und zusammenhält. Die wesentliche Eigenschaft des Fließgleichgewichts ist aber, dass es nicht für geschlossene, sondern nur für offene Systeme gilt, wie der Organismus eines darstellt. Wenn wir diesen Begriff erweitern und von schöpferischem Fließgleichgewicht sprechen, meinen wir eine Situation, in der nicht nur das Gleichgewicht zwischen Ein- und Ausströmen immer neu hergestellt und gewahrt wird, sondern die auch dazu führt, dass das Wesen, das sich in diesem Gleichgewicht befindet, sei es ein Organismus oder eine biopsychische Einheit, von diesem Gleichgewicht aus wachsend, sich nach außen und innen entfalten und neue Territorien des Daseins in seinen Lebensbezirk aufnehmen kann. Schon auf der biologischen und physikalischen Stufe wird von einem offenen System gesprochen. Die gleiche, nur auf anderer Ebene spielende Offenheit zeichnet die Stellung des Menschen gegenüber der Instinktgebundenheit der Tierwelt und den schöpferischen Menschen gegenüber der Traditionsgebundenheit des Durchschnittsmenschen aus. Mit dem Offensein und dem dynamisch Bewegten des Fließenden, des Stromes, den dieses Offene dauernd ausgesetzt ist, hängt auch das zusammen, was wir in anderem Zusammenhang als den Überflusscharakter des Daseins bezeichnet haben. Dieser Überfluss ermöglicht einerseits dem Offenen sein Schöpferischsein, seine Erweiterung und Wandlung, gleichzeitig aber gefährdet es auch das allzu Offene mit Überschwemmung, wenn das offene System nicht imstande ist, mit Hilfe von, um im Bilde zu bleiben, Schleusen und Regulationssystemen verschiedener Ordnung, das Ein- und Abströmen zu regulieren und die Fruchtbarwerdung des eigenen Territoriums durch die regulierte Bewässerung zu garantieren. Zum Begriff des schöpferischen Fließgleichgewichts gehört eben nicht nur das Offensein, sondern auch, dass es sich um ein offenes System handelt. Das heißt um eine Einheit, unabhängig davon, auf welcher Stufe sich diese Einheit befindet und wie die Regulation und Regulationsinstanzen aussehen, welche die Einheit ermöglichen und das System zusammenschließen. Ein Territorium als lebendes und offenes System mit lebendigen Regulationen des Ein- und Ausgangs seiner Grenzen stellt das Grundbild aller menschlichen Kultur dar. Und es ist nicht abwegig, daran zu erinnern, dass alle alten Hochkulturen der Menschheit Bewässerungskulturen waren. In Assyrien und Babylonien ebenso wie in Ägypten, in Indien und China ebenso wie in Amerika. Unabhängig davon, ob wir dies Außengeschehen als Selbstdarstellung eines inneren Bildes oder nur als ein Gleichnis auffassen, es besteht die Tatsache, dass menschliche Kultur sich als Verwirklichung eines Seins im schöpferischen Fließgleichgewicht manifestiert. Diesem Dasein ist das zugeordnet, was wir als lebendigen Frieden bezeichnet haben. Der lebendige Frieden ist also verbunden mit einem Gleichgewicht, einem Zusammenklang, einer Harmonie von Gegensätzen, denen er übergeordnet ist, und die er in sich so zum Ausgleich bringt, dass in diesem Krieg und Wettstreit das Gegeneinander, das Zu- und Miteinander dauernd gewahrt bleibt. Der Frieden ist entsprechend seiner Etymologie auf ein Territorium beschränkt, das heißt für ein, wenn auch offenes System gültig, das mit Hilfe von Schranken sich beschränkt und einschränkt und so sein Gebiet umfriedet. Das heißt, Grenzsetzung und Beschränkung sind ebenso wie Offensein Voraussetzung des lebendigen Friedens. Es ist deutlich, dass dieser lebendige Frieden Krieg nicht ausschließt. Das heißt, keineswegs mit einem Stadium friedlicher Ruhe und Unangefochtenheit identisch ist, sondern im Gegenteil, eine Fülle von kriegerischen Auseinandersetzungen, sei es innerhalb des befriedeten Systems, sei es an dessen Grenzen, einschließen kann. Trotzdem aber bleibt, solange der Aufbau und schöpferischer Charakter erhalten ist, den der Begriff des Gleichgewichts einschließt, auch die Qualität des lebendigen Friedens als eines Jenseits dieser Auseinandersetzungen herrschend und unangetastet. Und solange dieser Frieden herrscht, ist das von ihm im Gleichgewicht gehaltene Dasein auch in Übereinstimmung mit dem Strom des Lebendigen und der durch dieses Dasein ein- und ausströmen kann, so klein und so groß dieser Strom auch sein und so primitiv oder kompliziert auch die regulierenden und systembildenden Kräfte und Instanzen sein mögen, welche dieses Strömen innerhalb des umfriedeten Territoriums bestimmen. Frieden, Gleichgewicht, Harmonie. Was bedeuten diese Begriffe oder Symbole im Psychischen? Wenn wir vom Bewusstsein und Ich ausgehen und fragen, was hat das Bewusstsein mit Krieg und was hat es mit dem dialektischen Prinzip und den Polen Krieg, Frieden zu tun, leuchtet im gleichen Augenblick die friedenstiftende Funktion des Bewusstseins auf. Das Ich-Bewusstsein ist ein Organ, welches das Fließgleichgewicht zwischen Innen und Außen herzustellen hat. Gerade an ihm wird, wie selten vielleicht sonst, deutlich, dass Reize, Inhalte, Ansprüche einerseits von der Welt als Außenwelt, zu der auch der Körper zählt, in das Bewusstsein einströmen, um von ihm reguliert und ausgeglichen zu werden. Und dass ebenso von der Innenwelt des Unbewussten ein zu bewältigender Einstrom in das Bewusstsein erfolgt. Dieses von beiden Seiten her erfolgende Ein- und Ausströmen zu regulieren und den Ausgleich ins Gleichgewicht zu bringen, ist eine wesentliche Funktion des zentralen Nervensystems und dessen höchstem Exponenten des Ich-Bewusstseins. Anpassung, Ausgleich und Gleichgewichtsherstellung ist eines der für die Existenz wichtigsten Erfordernisse und das Bewusstsein setzt das Glücken dieses lebendigen Friedens voraus. Denn sowohl das Außen wie das Innen sind in gewissem Sinne Welten im Angriff. Nicht umsonst sprechen wir von der Gefahr einer Überwältigung des Bewusstseins. Diese Überwältigung aber wird verhindert, wenn das Bewusstsein imstande ist, sein Territorium in lebendigem Frieden zu erhalten, indem es einerseits offen ist, andererseits mit Hilfe seiner Abwehr-, Schleusungs- und Regulationssysteme sich als Territorium behauptet und sich nicht vom Strom des Lebendigen, sei dies der Strom der Welt oder des Unbewussten, überschwemmen lässt. Die wesentliche Funktion des Bewusstseins, welche diesen inneren Frieden ermöglicht, ist die Distanzfunktion. Mithilfe der Distanzfunktion des Bewusstseins wird dieses überhaupt erst zu einem sich unterscheidenden Zusammenhang. Das heißt, diese Distanzierungsfähigkeit entspricht dem, was in der Zelle die Zellwand, im Organismus die Haut darstellt, als Begrenzungen und Abgrenzungen, welche Umfriedungen sind, innerhalb von denen ein Fließgleichgewicht überhaupt möglich ist. Um dies zu verdeutlichen, brauchen wir uns nur den Gegensatz zur Distanz in Erinnerung zu bringen, nämlich die Partizipation. Von unbewusster Partizipation Mystik und der totalen Partizipation als Identifizierung bis zu all den Formen der Teilhabe und Anteilnahme. Ihnen allen ist der Verlust der Abgrenzung gemeinsam, zum Bösen wie zum Guten. Das heißt aber auch der Verlust des Friedens durch die Erhöhung der affektiven Anteilnahme und die damit identische Erhöhung von Lust- und Schmerzerfahrung. Die Gewinnung des Friedens durch die Vermeidung von Lust und Schmerz, durch Abgrenzung, durch Distanzierung, diese Grundtendenz der Erlösung hängt auf Ängste mit dem Wesen des Bewusstseins zusammen. Denn fraglos ist eine der Voraussetzungen des Bewusstseins und seines Distanzfriedens die Abkühlung. Auch die Abstraktionsfähigkeit des Bewusstseins fußt auf dieser Reinigung, welche die Inhalte ihrer brennenden und gefährlichen Emotionalität beraubt. Es ist unnötig, das zu wiederholen, was wir an anderer Stelle über die Distanzhaltung des Bewusstseins, den Abbau der emotionalen Komponente und den Prozess der Bewusstwerdung und Rationalisierung dargestellt haben. Alle diese Entwicklungen und Instanzbildungen sind unter anderem dazu da, durch die Herstellung von Abgrenzungen und durch die Veränderungen der andrängenden Welt, dem Bewusstsein und dem Ich, die Möglichkeit zu geben, in Frieden zu funktionieren. Denn das Organsystem Ich-Bewusstsein arbeitet nur in abgekühltem Zustand richtig und versagt überall da, wo sein distanzierter Gleichgewichtszustand durch Emotion, Affekt, leidenschaftliches Interesse etc. gestört wird. Alle Einbrüche von innen oder außen wirken als kriegerische Einbrüche. Wenn bei einer Störung des Bewusstseins seine Ausgleichsfunktion aufgehoben wird, kann dies zur höchsten Gefährdung und zum Untergang des Individuums führen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Herabsetzung des Bewusstseins und damit des objektiven Urteils, das die Anpassungsleistung zu dirigieren hat, durch den äußeren Einbruch, zum Beispiel eine Reizüberschwemmung, einen inneren Einbruch, einen Affekt oder aber, wie zum Beispiel in einer Erkrankung, durch eine biologische Schwächung des Fundaments geschieht, in der das zentrale Nervensystem und mit ihm das Bewusstsein wurzeln. Die Konstellation eines distanzierten, lebendigen Friedens mit allem Dasein gehört also zur Grundlage des Bewusstseins Ich, das sich um Objektivität bemüht, das heißt zum Wesen der Erkenntnisfunktion, die nicht nur auf den Frieden im Bewusstsein angewiesen ist, sondern selber ein friedenstiftendes Element darstellt. Das überwältigt und gefährdet sein steht am Ende, das ordnungsstiftende Prinzip der Erkenntnis am Anfang, das überwältigt und gefährdet sein steht am Anfang, das ordnungsstiftende Prinzip der Erkenntnis am Ende. Das erkennende Bewusstsein stiftet nicht nur Frieden gegenüber den Leidenschaften und Triebansprüchen des Unbewussten, sondern es ordnet auch die gestaltlos überwältigende Welt und erfasst im Gesetz den ruhenden Pol in der erscheinenden Flucht. Dass Erkenntnis Befriedigung gibt, bedeutet, dass in ihr die Unruhe des in der Welt Seins und des in die Welt verfallenen Seins zur Ruhe kommt. In diesem Sinne gibt Wahrheit Frieden und ist Wahrheit Frieden als erkanntes Gesetz des Seins. Der Frieden durch die Befriedigung der Erkenntnis ist das Ergebnis des Sieges der erobernden Erkenntnis, welche das Gefahrchaos des Daseins zur Gestalt gebracht und so eingefriedet hat. Deswegen steht überall da, wo dieser Frieden einer im Gesetz erkannten und so in Form gefassten Welt gestört wird, das heißt überall da, wo sich die Bewusstseinserkenntnis als inadäquat erweist, eine Unbefriedigtheit, die sich dem Ich als Beunruhigung und als Gefahr mitteilt, auf welche es als auf einen Einbruch in seinen Frieden mit Angst reagiert. Hier setzen nun die Abwehrmechanismen des Ich ein, dass ich seinen Frieden nicht stören lassen will und das versucht, sich durch eine Abdrosselung des Zuströmenden zu sichern. Das heißt, in dieser Situation wird die für die Selbsterhaltung des Bewusstseinssystems und des Ich nötige Regulierung so weit verstärkt, dass die Offenheit des Systems, dessen Fließgleichgewicht erhalten bleiben soll, gefährdet wird. Aus Distanz wird Verteidigung, Abwehr und Ausschluss in den als Unterdrückung und Verdrängung bekannten Formen. Dieser Abwehrfrieden eines abgeschlossenen Bewusstseins ist ein kleiner Frieden, der um des lieben Friedens willen wesentliche Bezirke der Welt und des Unbewussten fernzuhalten bemüht ist. Diese Haltung des Appeasement ist ebenso weit verbreitet wie gefährlich. Wir finden sie auch auf höchster Ebene als intellektuelle, ästhetische und religiöse Desinteressiertheit und Interesselosigkeit im Sinne eines Detachements. Die Entscheidung, was hier als legitim, was als illegitim anzusehen ist, ist für jeden, der weder in einen aktualistisch-politischen noch in einen quietistisch-religiösen Radikalismus fallen will, äußerst schwierig. Auffälligerweise gehört der Begriff des Stellungnehmens und eines Stellungbeziehens auch zur militärischen Terminologie. Auch die Verteidigung des kleinen Friedens des Ich-Bewusstseins ist eine Kriegshandlung. Deswegen ist jede intellektuelle Nichtstellungnehmende Distanziertheit, jedes interesselose ästhetische Anschauen und sich aus der Welt heraushalten verdächtig. Verdächtig nicht nur, weil dieser kleine Frieden um jeden Preis unmöglich ist und in jeder echten Krise versagt, sondern weil in Wirklichkeit die Gefahr durch ihn, welche er zu beschwören und fernzuhalten meint, vergrößert und drohender gemacht wird. Das Hausen im Elfenbeinturm eines künstlerischen und das in der stoischen Distanz eines philosophischen Individualismus gibt deswegen nicht Sicherheit und Frieden, weil weder ein Individuum ohne eine Verwurzelung im Kollektiv, noch ein Bewusstsein ohne eine Verwurzelung im Unbewussten möglich ist. In dem isolationistischen Abwehrfrieden aber versucht das Ich, sich sowohl gegen seinen Zusammenhang mit dem Kollektiv und der Welt, wie gegen den mit dem Unbewussten abzuschirmen. Eine Abschließung des Bewusstseins vom Unbewussten führt aber zu dessen Aktivierung. Und die Isolierung einer in ihr Bewusstsein eingeschlossenen Persönlichkeit führt zur Aktivierung des Unbewussten in dessen Umwelt. Das heißt, eine derartige Isolierung des Bewusstseins ist ethisch höchst verhängnisvoll und wird durch einen verstärkten Krieg in der Umgebung kompensiert. Dieser Zusammenhang ist wirksam, unabhängig von allem Nichtwissen des Ich-Bewusstseins um ihn, das heißt unabhängig von jeder Isolierungstendenz des Ich, dass diese Zusammenhänge um seines kleinen Friedens willen abzuwehren und auszuschalten bemüht ist. Es ist das gleiche Problem, das sich uns in der Psychotherapie als das Problem der Übertragung gestellt hat. In der ursprünglichen Übertragungsauffassung der Psychoanalyse hatte der Analytiker seinen Frieden außerhalb des eigentlichen Kampfplatzes in der Seele des Patienten als ein interesselos beobachtendes Ich zu verteidigen und sich bei aller Offenheit des aufnehmenden Bewusstseins draußen zu halten. Erst Jung und die spätere Entwicklung der Psychoanalyse haben die analytische Situation als eine offene Beziehung zwischen zwei Menschen verstehen gelernt, in welcher der Frieden der Heilung nur aus dem Miteinander und Gegeneinander zweier Persönlichkeitsganzheiten entsteht, indem das Ich von beiden Menschen sowohl dem Du des Außen, dem Menschen, wie dem des Innen, dem Selbst, als einem Gegenüber offen steht und sich in Offenheit gibt. Hier heißt Offenheit nichts als Unvoreingenommenheit dem Wirklichen gegenüber, das heißt Bereitschaft gegenüber der Wahrheit, die vorschriftslos in unerwarteter Gestalt und in unvorsehbarem Gewande erscheinen kann. Bestes kann sich als Schlechtestes, Schlechtes als Kostbarstes herausstellen. Die Wege sind fast immer unerwartet und das Erwartete oft nur der Vordergrund des Unerwarteten. Dieses Unerwartete aber trifft dann beide. Deswegen ist ihr Offensein immer auch ausgeliefert sein. Und das kleine Plus der größeren Erfahrung und des zunächst anscheinend leichteren Überblicks für den Analytiker wird mehr als wettgemacht durch die verwirrenden Projektionen seines Gegenüber, in denen sich zunächst zu verstricken fast ebenso unausweichlich ist wie die Forderung und Notwendigkeit, dieses Schnagenknäuel unbewusster Partizipation zu lösen. Sich nicht sicher bedeutet Krieg, Wunden, Niederlage, aber auch Sieg und Wandlung. Ebenso wie sich in Sicherheit und Distanz halten, anscheinend Frieden, in Wirklichkeit aber Verharren im Wissen des Alten bedeutet und Ausschließen der neuen und wandelnden Erfahrung. Dabei bedeutet für den Analytiker offen sein seinem eigenen Unbewussten gegenüber und durchlassen seiner Affekte natürlich weder Blindheit noch Abreagieren. Aber der Schlangenweg des balancierenden Offenseins wird weder das eine noch das andere ganz vermeiden können. Denn oft genug ist das Dunkel der eigenen Blindheit die Folie für die Erleuchtung einer Situation. Das Abreagieren, der lebendige Anstoß des kriegerischen Miteinander, welches in den Abwehrwall des Gegenüber die Bresche gerade dadurch legt, dass das Bloß- und Offensein des Analytikers eine menschliche Situation konstelliert, in welcher die Abwehrrüstung des Analysanten bei genügender Greife grotesk und so menschlich unmöglich wird. So ist Offenheit mit der Preisgabe des kleinen Friedens identisch, indem das Ich-Bewusstsein sich sichert, aber hinter diesem Verlust taucht das Bild eines anderen und größeren Friedens auf, welcher nun nicht nur das Ich-Bewusstsein, sondern die gesamte Psyche erfüllt. Der hebräische Wortstamm Shalom, Frieden, schließt in sich das Heil ganz vollständig und vollkommen sein, und das Wort Schlemut, in dem der Stamm Shalom zentral ist, heißt auch Vollendung. Das Prinzip des schöpferischen Gleichgewichts gilt, wie betont, auch für die Psyche. Und das Grundgesetz der Kompensation, welches die Ganzheitsfunktion der Psyche zu garantieren hat, ist in diesem höchsten Sinne Ausdruck einer Tendenz, die Persönlichkeit heil zu halten und zu heilen. Das heißt, sie ist auf ein Heil der Persönlichkeit hin ausgerichtet, welches ihren Frieden zentral mitmeint. Fraglos haben auch die ethisch-philosophischen Forderungen und Bemühungen um die Ruhe des Gemüts und den mit ihr verbundenen Seelenfrieden zum Teil diesen großen Frieden intendiert. Aber erst die Entdeckungen der Tiefenpsychologie haben gezeigt, warum dieser große Frieden so oft durch den Kleinen des Bewusstseins ersetzt wurde und ersetzt werden musste. Nur da, wo, wie zum Beispiel in den Mysterien, auch die Welt der Dämonen und Götter, das heißt der Mächte der Seele, in die Auseinandersetzung und in den Frieden mit einbezogen wurden, konnte mehr als ein Abwehrfrieden des Bewusstseins erreicht werden. Die Einbettung des Einzelmenschen in die Menschheitspsyche und in die Welt setzt ihn mit Notwendigkeit all den Gefahren und Leiden aus, die mit dem entgegenstrebenden Wellenschlag strömenden Leben verbunden sind. Die Psyche als der Ort, in dem dieses Leben sich als innerer und als äußerer Welt für das Ich manifestiert, wird damit zu dem eigentlichen und primären Schauplatz, auf welcher sich zu entscheiden hat, ob und wie es dem Menschen möglich ist, in dieser Welt, in welcher der Krieg der Vater aller Dinge zu sein scheint, zu dem zu gelangen, was den Namen des Friedens legitim tragen darf. Von diesem großen Frieden heißt es bei Heraklit: Sie verstehen nicht, wie es, auseinandergetragen, mit sich selbst in Übereinstimmung ist, gegenstrebige Harmonie wie die des Bogens und der Leier. An dieser Stelle taucht der große Frieden der Psyche als eine Übereinstimmung mit sich selbst sein auf, das trotz des herrschenden Gegensatzprinzips möglich ist. Das Ziel der gegenstrebigen Harmonie beschränkt sich nun nicht mehr auf das Bewusstsein, sondern auf die Ganzheit der Psyche. Dieser große Frieden als Endziel einer Entwicklung würde dann am Ende des Krieges stehen, den wir als Auseinandersetzung des Ich mit dem Unbewussten kennen. Und es stellt sich die Frage, ob wir dieses Ende, wenn es ein solches gibt, mit Recht als Frieden bezeichnen dürfen. Wie soll es möglich sein, dass die dauernde Auseinandersetzung, das heißt aber auch der dauernde Krieg, den das Offensein des Ich-Bewusstseins, dem Unbewussten und der Welt und das Offensein der Persönlichkeit der stürmischen Bewegtheit des Lebens gegenüber bedeutet, mit einem Friedenszustand des Menschen zu vereinen ist, der nicht auf einem sich abgrenzenden Abwehrfrieden beruht. Auseinandersetzung des Ich mit dem Unbewussten bedeutet zunächst immer Krieg. Denn die erste und nie aufhörende Begegnung des Ich ist ja die mit dem Schatten. Es kann nicht oft genug betont werden, dass das Annehmen des Schattens nichts mit einem passiven Aprisma mit dem Schatten zu tun hat. Wenn wir von einer neuen Ethik sprechen, die sich nicht mit der Unterdrückung und Verdrängung des Schattens zufrieden gibt, so bedeutet dieses am Ende der Auseinandersetzung stehende, gefährliche und gefährdende Auskommen mit dem Schatten, eine Art schöpferischen Gleichgewichtszustand, der immer neu erkämpft und verteidigt werden muss. Es geht ja nicht darum, in der Art mit meinem Schatten zum Frieden zu kommen, dass ich mit ihm zufrieden bin, dass ich mein Böses als an mir Zustoßendes, aber auch als an mir Zukommendes annehme, ist identisch damit, meine Begrenzung und mein Leiden an ihr anzunehmen. Das Ziel des Kampfes ist nicht eine hybrishafte Überspringung des Menschlichen ohne Schatten und ohne Grenzen sein zu wollen, aber auch nicht diese Begrenzung festzustellen und sich in ihr als einem Gegebenen zufrieden zu geben. Ich kann den Schatten erst dann annehmen, wenn er im Drachenkampf so weit besiegt ist, dass er vom verschlingenden Drachen zum dunklen Bruder geworden ist. Dieser Sieg ist nicht dadurch zu erringen, dass ich verdrängend mich verhalte, als ob es den Drachen nicht gäbe, weil ich in der Festung meines abgeschirmten Bewusstseins und meiner moralischen Sicherheit sitzen bleibe. Ebenso wenig, aber dadurch, dass ich ihn unterdrückend in Fesseln lege, wie es die olympischen Götter mit den Titanen getan habe, sodass dauernd die unterirdische Gefahr des Erdbebens der Oberwelt durch den Aufstand des Unterdrückten droht und die Götterdämmung der obersten Werte fortlaufend dieses angeblich heitere Dasein apokalyptisch überschattet. Auch dies ist eine Art des Abwehr- und Ausschlussfriedens, durch welchen der größere Frieden, in dem das Dunkle mit eingeschlossen ist, unmöglich gemacht wird. Der Kampf des Helden mit dem Schattendrachen, der mit dem Friedensschluss zwischen ihm und dem dunklen Bruder endet, führt nicht nur zu einer Verwandlung des Schattenfeindes, sondern auch zu einer des Helden. Held sein bedeutet jedenfalls auf dieser Stufe auch den Entschluss, böse zu sein und die Fähigkeit, böse sein zu können. Anders ist es mit den höheren Formen des Drachenkampfes, die das Prinzip des Kampfes überwunden haben, indem zum Beispiel ein Heiliger mit Tieren und Drachen umgeht, wie mit seinesgleichen, und sie ihm willig gehorchen. Auf der Stufe des Drachenkampfes mit dem Bösen aber, der Phase aller heiligen Kriege, wo und wie sie auch immer geführt werden, siegt der Held nur dadurch, dass der dämonische Überschuss, den der Schattendrachen verliert, indem er zum dunklen Bruder wird, von dem Helden selber aufgenommen und assimiliert wird. Jung hat schon früh darauf hingewiesen, dass der Held die Augen des Drachen hat, den er bekämpft. Im Kämpfen, Verwunden und Töten, das heißt im Benutzen des Schwertes, ist der Held böse. Das Schwert ist der verwandelte Zahn des Drachen. Und im Stärker sein müssen und stärker sein wollen, liegt das Prinzip der Macht verborgen, welches das böse Prinzip des Drachens selber ist. Aber im Annehmen dieses Bösen als einer sinnvollen Waffe im Kampf für einen größeren Frieden kann dieses Böse entgiftet werden. Dadurch, dass Kampf und Schwert nicht, wie beim Drachen, höchster Sinn und höchstes Ziel bleiben als Macht um der Macht willen, sondern Instrument eines größeren Sinnes und Zusammenhangs sind, bleibt der bewaffnete und kämpfende Held ein Held des Friedens. Und der entgiftete und entwaffnete Feind wird zum Bruder, der ohne seine Dunkelheit zu verleugnen, sich als Helfer und Bruder des Lichthelden erweist. dass das Ziel des Drachenkampfes ein größerer Frieden ist, wird durch sein Ergebnis sichtbar, die Befreiung der Prinzessin durch den Helden und die Gewinnung des Schatzes. Diese zweite Phase der Auseinandersetzung des Ich mit dem Unbewussten, die mit der Anima, der vom Drachen befreiten Prinzessin, ist der symbolische Ausdruck des Gewinns der Seele als der schöpferischen Qualität der Psyche. Der kleine Frieden der Bewusstseinsabgegrenztheit, in dem das Prinzip des Offenseins zugunsten der Verteidigung eingeschränkt oder aufgegeben wird, führt zur Gefahr der Erstarrung des Unschöpferischseins. Wo aber, um im adäquaten Symbolbild zu bleiben, der Bewusstseinsheld seine Burg und ihren gesicherten Frieden verlässt, die Fahrt ins Abenteuer unternimmt, die damit anfängt, den Drachen zu kämpfen, zu suchen und zu bekämpfen, da beginnt die Auseinandersetzung gefährlich und gefährlich schöpferisch zu werden. Mit der Gewinnung der Seele und der Verbindung des Helden, ich mit ihr, wird eine neue Einheit des Friedens hergestellt, für welche der Hieros Gamos von Held und Prinzessin der symbolische Ausdruck ist. Diese neue Einheit und neue Möglichkeit eines erweiterten und größeren Friedensbereichs, die Begegnung mit dem Gegenprinzip des Weiblichen, steht unter einem anderen Stern, einer anderen schöpferischen Möglichkeit und einer anderen Gefahr. Mit der vergewaltigenden Übermacht des Unbewussten fertig zu werden, ist ein Unterfangen, das den stärksten kämpferischen Einsatz voraussetzt. In der Auseinandersetzung des Ich-Bewusstseins mit der weiblichen Seite der Psyche, bei der Frau ist es umgekehrt anders, aber in der Phaseneinteilung dasselbe, ist die Verschmolzenheit dieses Seelischen mit dem Schatten zu lösen. Die Befreiung der Anima besteht zunächst in der Überwindung ihrer Vermischtheit mit dem Schatten. Dabei wird ihre negativ-destruktive Männlichkeit, welche das Männliche ihre Machtbereiche, Machtanspruch unterwerfen will, durch die verstärkte Wehrhaftigkeit des Ich-Helden überwunden. Es ist der Siegfried des Mythos, der sich die Brünnhilde, welche Gunther an ihre Bettpfosten festgebunden hatte, unterwirft. Bei der Besiegung des Schattens ist der Held auf seine heldische Männlichkeit angewiesen. Seine Gefahr ist Niederlage und Tod im Kampfe, das heißt eine ihm gemäße Art des Untergangs. Ebenso führt sein Sieg und die mit ihm verbundene Wandlung, in welcher der Held sich als drachenhaft erweist, zu einer Verstärkung des ihm gemäßen männlichen Prinzips. Die Anima zu befreien, setzt ein unterscheidendes und kämpfendes männliches Heldentum. Aber sich mit ihr zu verbinden, setzt eine Wandlung, ja Umkehrung des eigenen Wesens voraus. Während die befreite Anima aus einem passiv-weiblichen zu einem positiv-aktiven, mit seiner Geistseite verbundenen, inspiratorischen Weiblichen wird, muss jetzt das Männliche sein Kriegertum ablegen. Mars als Liebhaber der Venus trägt keine Waffen. Das Ich hat im Kontakt mit der Anima, indem es sie annimmt, nicht nur seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen, sondern auch seine eigene Weiblichkeit zu realisieren. Das Ich-Bewusstsein wird aus einem aktiv Handelnden zu einem empfangend Hörenden, welches die Botschaft des Unbewussten aufnimmt. Damit aber, dass es nicht mehr nur aktiv ist, ist es dem Weiblichen der Seele gegenüber auch in einer neuen Weise wehrlos. In der Auseinandersetzung mit der tieferen Schicht der Psyche kann sich das Auseinandersetzende nicht mehr nur auf die wehrhafte und gepanzerte Männlichkeit des Ich-Bewusstseins stützen, das die Eroberung und Verteidigung des Kampfes gewohnt ist, sondern es muss in seinem neuen Miteinander mit dem Unbewussten eine zentrale Sicherheit besitzen, sodass es der Anima ungepanzert, das heißt aber in einer neuen und gefahrlosen Offenheit gegenübertreten kann. Dabei besteht die Gefahr, dass die Offenheit des Hörens und die neue Empfänglichkeit in das Ausgeliefertheit einer Sein einer Hörigkeit umfliegt, in der wie Herakles bei Omphale oder Samson bei Dalila das Männliche entmännlicht wird. In beiden Überwältigungen des Männlichen wird das Gleichgewicht zwischen männlichem und weiblichem Außen und Innen verloren und der Frieden der Ehe zwischen Held und befreiter Anima regressiv aufgelöst. Der schöpferische Frieden zwischen Held und Anima, ebenso wie zwischen Heldin und Animus, ist der zweier gewandelter Gestalten. Der eine Partner ist das aktiv-inspiratorische, das psychische, die befreite Anima, deren Weiblichkeit gleichzeitig die Aktivität des Helden-Ich in sich empfängt und fruchtbar werden lässt. Der andere Partner ist das offen die Aktivität der Psyche empfangende Ich-Bewusstsein, das diese Inhalte gestaltet. Der Verlust dieses Gleichgewichts und Friedens beruht von zwei Seiten, die wir jetzt nicht mehr verfolgen wollen. Unser Freund Wilhelm wird es sich gefallen lassen müssen, dass wir, wenn auch nicht wie er, als ein Wissender um den I Ching, sondern als Jünger des I Ching, da wir ihn benutzen, auch versuchen, uns auf ihn zu berufen. Das Zeichen Tai, der Frieden, ist zusammengesetzt aus dem unteren Zeichen des Schöpferischen und dem oberen des Empfangenden. Dabei führt die Richtung beider in ihrem Aufeinander zu, das Schöpferische von unten auf, das Empfangende von oben herabsteigend zu einer Durchdringung und Befruchtung, deren Produkt als Frieden bezeichnet wird. Dieser Frieden offenbart sich als schöpferisch dadurch, dass er als Zeichen des Vorfrühlings und dass als sein Gegensatz das Zeichen die Stockung gilt. Sie ist die Umkehrung des Friedens. Das Zeichen des schöpferischen Friedens ist die genaue Entsprechung zum Magen David, der Vereinigung der beiden Dreiecke von männlich und weiblich, Himmel und Erde, deren Zentriertheit mit dem Punkt in der Mitte als Symbol der Gottheit erscheint. Zwei Aspekte dieses Zeichens sollen uns beschäftigen, jetzt und in der nächsten Stunde, der des Schöpferischen und der des Zentrums. Beide gehören zusammen, für beide bildet das Symbol des Friedens das vereinigende Symbol. Oft liegt eine psychologisch fruchtbare Möglichkeit darin, das untere Zeichen des I Ching als Unbewusstes, das obere als Bewusstsein zu deuten. Durch den Zusammenhang beider kann man dann den Sinn des Zeichens für die herrschende psychische Konstellation erfassen, um diese in den welthaften Aspekt einzuordnen, in dem das obere den Himmel, das untere die Erde repräsentiert. Von dieser Deutung aus werden im Zeichen des schöpferischen Friedens das Bewusstsein als weiblich und herabsteigend, das Unbewusste als männlich und aufsteigend dargestellt. Ein schöpferisches Unbewusstes zusammen mit einem empfangenden Bewusstsein. Es ist auf anderer Ebene die gleiche Konstellation wie die, die wir als weibliches, die Waffen ablegendes Helden-Ich gedeutet haben, dass die Ehe mit der inspiratorisch-schöpferischen Anima eingeht. Ihre Ehe bedeutet schöpferischer Frieden. Wenn wir in den Ging dazu das Kernzeichen nehmen, in dem das obere, das Erregende, der älteste Sohn, das untere, das heitere, die jüngste Tochter ist, deren Vereinigung, die so andersartig von schöpferischer Anima und weiblich empfangenem Bewusstsein kompensiert, finden wir in diesem Zeichen des Friedens diese